willkommen heute hier
zu dem 7. Podcast der Bürgergesellschaft Köln. Und ich freue mich ganz besonders, dass er die Zeit gefunden hat, heute bei uns zu sein. Am Mikrofon Michael Melles, herzlich willkommen, unser Ehrengast heute, Echo Fresh.
Hallo zusammen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Meine Güte, ist mir eine große Ehre. Danke für die Einladung.
Ja, lieber Echo, ich freue mich wirklich, dass du die Zeit gefunden hast, denn ich gucke ja auch immer mal so ein bisschen bei Facebook und Instagram und denke immer, boah, der Echo, der ist ja nur unterwegs. Nicht nur Schauspieler, Musiker, Unternehmer, gemeinnützig. Ich weiß, können wir ja nachher noch drüber sprechen. Gestern gab es eine tolle Veranstaltung in Essen, wo du dabei warst. Und jetzt bist du schon wieder auf dem Weg nach Bonn.
Ja, ja. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, würde ich sagen, ne? Nee, meine Frau ist auch manchmal, ich scherz beiseite, ist auch manchmal verblüfft, ja, um das mal positiv auszudrücken, dass ich schon wieder unterwegs bin. Aber es muss sein, weil ich habe so lange daran rumgedoktert, dass das so mal ist, ne? Und jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, dann muss ich die natürlich auch nutzen und versuche da so viele Termine wie möglich zu absolvieren. Natürlich immer vorher, weiß nicht, ausgrenzen, ist das was für mich oder ist das, lohnt sich das und so weiter. Unter verschiedenen Aspekten werden die Engagements beäugt, ja, und dann kann man dann sagen, okay, komm, das mache ich. Und Gott sei Dank, seit geraumer Zeit, seit 3-4 Jahren, bin ich fast nonstop unterwegs. Toi, 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 warte mal, ich muss mal klopfen.
Ja, und das eben nicht nur als Musiker, sondern auch als Unternehmer. Ich sage zum Beispiel Liefertürke, ist ja nun ein tolles Standbein geworden, was du dir, ja, irgendwann mal ausgedacht hast. Vielleicht kannst du auch mal erklären nochmal, was genau steckt hinter dem Liefertürke?
Danke für die Frage. Es ist natürlich schön, das präsentieren zu dürfen, auch hier bei der Bürgergesellschaft Köln. Und zwar ist das ein türkischer Marktplatz. Es ist eigentlich kein Lieferdienst, was man ja an dem Namen entnehmen könnte. Eigentlich ist das ein Marktplatz. Also um das ganz kurz zu erklären, das ist wie, ich darf ja hier Marken sagen, ne, wie Lieferando, die sich ja quasi auf die Karte geschrieben haben, alle Restaurants in eine Kartei zu bringen sozusagen, dass sie online sind und dass du da bestellen kannst. So machen wir das mit den türkischen Läden. Warum gibt's das noch nicht? Das haben wir uns auch gefragt. Es gibt ungefähr so viele türkische Läden, wie es Lidls gibt in Deutschland. Und das sind ja eine ganze Menge. Und die sind größtenteils nicht online. Es gibt hier und da mal ein paar, die sind ein bisschen moderner, sage ich mal. Aber größtenteils sind das Familienbetriebe, die irgendwann mal der Opa oder der Vater gegründet hat und jetzt in zweiter Generation sind. Und ja, die laufen gut, die laufen vor sich hin. Die sind in ihrer Community total anerkannt und beliebt. Die sind aber meistens nicht ans Internet angeschlossen, beziehungsweise in den Lieferbereich. Und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht. Und im Gegensatz zu anderen, die ja quasi große Hallen aufmachen, wie jetzt so Gorillas oder sowas, ne, die sind ja, gehen mit riesen Budgets rein, öffnen riesige Hallen in Städten, stellen Fahrer ein, holen Ware und. Also das heißt, du musst da Millionen erstmal investieren, um loszulegen. Und die machen auch erstmal die ganze Zeit Verluste, bis die dann mal irgendwann ins Soll kommen. Wir machen theoretisch mit der ersten Bestellung schon plus, weil wir auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen und die türkischen Läden haben auch schon so eine Kultur des Fahrens. Die beliefern beispielsweise schon die türkischen Restaurants oder mal Hochzeiten und so weiter. Und wir verknüpfen das und die fahren das quasi selber dann aus. Und das ist unser Case, das ist unser Fall, den wir festgestellt haben, dass es das noch nicht gibt.
Du sprichst von wir und uns. War das also nicht nur eine Idee allein von Echo Fresh? Da stecken also mehr Leute dahinter.
Ja, natürlich. Das ist ja nie eine One-Man-Show. Ne? Das ist ja nie, manche sagen ja, ich bin self-made, aber es ist ja immer ein Team dabei. Ne? Und die muss man natürlich auch würdigen. Ich versuche da immer auf die Leute zurückzugreifen, die ich schon lange kenne, damit da das Vertrauen da gegeben ist. Musste ich aber auch erstmal lernen, ne? Und das zum Beispiel, das Projekt Liefertürke, mache ich zusammen mit zwei Freunden, die früher meine Videos produziert haben. Ne? Das war früher die Musikvideofirma Street Cinema, ist eigentlich in der Hip-Hop-Szene in Köln total bekannt. Und wir haben schon so viele Sachen zusammen gemacht und so viele Sachen von null an, weiß nicht, bekannt gemacht oder promotet oder sowas. Und jetzt haben wir gedacht, Musik ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir machen das mal, wir nutzen unsere Skills, unser Können mal auf was anderes.
Und das ist nicht nur auf Köln beschränkt. Nein, soll bundesweit.
Wir sind ja jetzt schon, es ist dennoch ein Testballon bis jetzt. Wir sind in Gesprächen für ein großes Invest, damit wir schnell wachsen können. Und dieser Testballon läuft aber schon ziemlich gut. Wir sind in Köln, wir sind in Düsseldorf, in Krefeld. Das läuft nach, und in Bremen. Bremen war das erste Mal, dass wir mal in ein anderes Bundesland gegangen sind. Und das ist immer noch ein Testballon. Es läuft auf Postleitzahlbasis. Du musst dann deine Postleitzahl eingeben, ob wir dich erreichen können. Aber es ging darum, diesen Fall zu zeigen, aufzuzeigen, ob das funktioniert. Und es funktioniert ganz gut, besonders gut zum Beispiel in Düsseldorf. Es hängt aber auch sehr von dem Laden ab. Der Laden ist zum Beispiel riesig und hat ein riesen Sortiment und hat auch einen sehr guten Ruf. Also es läuft bei allen gut, auch der in Köln. Da haben wir ja direkt den in Kalk genommen. Und das ist da, ja.
Das heißt also, dieser betreffende Einzelhändler kann sein Angebot bei euch, beim Liefertürken, online stellen. Mhm. Der Konsument schaut bei Liefertürke auf die Homepage und sieht, aha, ich kann das und das bestellen und kann dann auch von diesem Einzelhändler beliefert werden.
Ganz genau.
Also ihr vermittelt im Grunde genommen.
Eigentlich ja. Eigentlich ist der Einzelhändler unser Kunde, so gesehen. Ja. Aber für den Verbraucher ist das gefühlt so, dass wir sozusagen der Lieferant sind.
Ja, ja, okay.
Es wird auch irgendwann, wenn das so groß wird und so toll, wie ich mir das vorstelle, so sein, dass du mehrere Möglichkeiten hast, in der Stadt jeweils, gerade in größeren Städten, dass du sagst, hier, da hole ich mein Brot, weil die haben eine tolle Backstube oder so, da hole ich mein Fleisch, weil die haben eine bessere Metzgerei. Und dann wird das mit einem Wertesystem, ähnlich wie bei Lieferando, mit Sternen oder was auch immer, vielleicht ist es beim Türkischen mit was anderem, mit einem anderen Symbol, wird das dann bewertet. Ja? Und dann wird sich der durchsetzen, der den besten Service hat.
Als der Echo Frech, der eigentlich ja Ekrem Bohrer, am 3. September 1983 in Köln geboren wurde, also nächstes Jahr, rundest du, man sieht also auch du wirst älter, hat er sich sicher nicht vorgestellt, auf wie viel Standbeinen er irgendwo mal stehen wird. Du hast mit 15 mit dem Rappen angefangen und da war erstmal die Musik im Vordergrund, im absoluten Vordergrund. Du hast mir ja auch schon mal erzählt, da war auch die Schule nicht so ganz im Vordergrund, nicht unbedingt zur Freude deiner Mutter Leila Akbulut. Aber der Weg ging erstmal zur Musik und ich nehme auch an, die Musik ist ja heute nach wie vor dein absoluter Schwerpunkt. Aber heute stehst du ja auf vielen Standbeinen. Der Musik, Schauspielerei, Liefertürke, gerade Schauspielerei, Quotentürke. Vor wenigen Wochen die Glücksritter, die ja nominiert sind für den... Ich muss es jetzt
Jupiter doch Award.
Jupiter Award. Ich weiß, die Nominierung ist ein paar Wochen jetzt schon her.
Ja, ja.
Gibt es da eigentlich ein Zwischenergebnis?
Ich habe nichts gehört, von daher.
Also du dürftest noch nicht jubeln.
Nee.
Demnächst bei Rentner Cops, in einer Folge der Rentner Cops, hier stimmt. In Köln spielt das. Dann warst du vor kurzem auch zu sehen in Masked Singers. Auch da bist du aufgetreten. Also ein bunter Strauß von Aktivitäten. Und ich weiß auch, wer am vergangenen Freitag Kölner Treff gesehen hat, da war unsere Preisträgerin des Ohrenordens Annette Frier zu Gast, die über ihr neuestes Projekt berichtete, nämlich dass sie, ich glaube, auch 20 Personen, 20 Fragen gestellt hat, aber mit dem Schwerpunkt, und warum bist du hier? Und einem, dem sie diese Frage auch gestellt hat, hieß Echo Frech. Warum bist du hier? Ja. Das hast du ihr geantwortet.
Warum ich hier bin? Ja, das ist natürlich so eine ambivalente Frage. Ne? Dann habe ich irgendwas geantwortet wegen meinen Eltern. Und dann bin ich aber natürlich auch irgendwie auf den Sinn des Lebens versucht, irgendwie rüberzuleiten, ne? Und dass ich hoffe, dass ich die Leute unterhalten kann und im besten Fall vielleicht noch was aus meiner Erfahrung weitergeben kann an Jüngere und so weiter. Also es war so eine ganz, ganz schwierige Frage. Generell ist die Annette Frier ja eine Freundin von uns beiden und ist echt eine tolle Frau. Und was die da gemacht hat mit dem Projekt ist, die hat ganz vermeintlich kleine Fragen des Lebens gestellt, die man aber eigentlich nicht so oft gestellt bekommt. Vor allen Dingen nicht vor laufender Kamera. Meistens beschränkt sich das ja auf irgendwie, dass man mal, weiß nicht, eine Musik oder einen Film bewirbt. Aber nein, die wollte dann wissen, warum bist du hier? Oder welchen Stellenwert, oder nee, welche Rolle spielst du in deiner Familie zum Beispiel? Ja? Das hat mich so noch nie jemand gefragt, ja, vor laufender Kamera. Also es war echt eine schöne private Atmosphäre. Das ist eine Art Dokumentation, eine Interview-Dokumentationsreihe, die entsprang aus der Corona-Zeit, weil die Annette da irgendwie die Inspiration rausgeholt hat, weil wir alle im Lockdown waren.
Ja, ja, klar. Also Annette Frier kenne ich ja nun tatsächlich auch schon einige Jahre und ich muss sagen, ich liebe Annette Frier. Ja, sie ist einfach ein Mensch zum Gern haben, zum Drücken. Die ist einfach so, wie sie ist. Die ist nicht verstellt und immer gerade und ehrlich. Und klar, die einfachsten Fragen sind meistens diejenigen, die am schwersten zu beantworten sind. Ihr habt das in der Essener Lichtburg gestern gemacht. Ja. Ich glaube, das war eine der Endveranstaltungen zur Lit Ruhr. Und Annette Frier hat ja auch Anfang des Jahres eine ähnliche Veranstaltung gemacht, nämlich Bis es wieder hell wird, in Vogelsang, in der Burg Vogelsang, in der Eifel, zu dem Thema oder zur Hilfe der Flutkatastrophe, der Opfer der Flutkatastrophe, und hat auch da verschiedenste Personen im Gespräch gehabt, auch da relativ einfache Fragen gestellt. Auch ich durfte tatsächlich da als Interviewgast zu Gast sein. Und warum bist du hier, wird dich vielleicht ja eben auch dazu veranlasst haben, mal auf deine Zeit eben als 15-jähriger Rapper nachzudenken. Was hat mich da getrieben? Was hatte ich für Ziele, für Vorstellungen? Und wo bin ich heute? Mache ich das, was ich mir damals vorgestellt habe?
Ja, also wenn ich so weit ausholen darf, hier ja im Podcast der Bürgergesellschaft Köln, dann würde ich mal sagen, als 15-jähriger Rapper, ich war in Mönchengladbach, da war ich nicht in Köln, weil in der Zeit meine Eltern sich getrennt hatten und meine Mutter zu ihrer Schwester in die Nähe gezogen ist. Ist jetzt fußballtechnisch ein bisschen blöd, aber naja, es war nun mal so. Dann war ich dort und ich hatte kaum, sage ich mal, Repräsentation in den Medien. Ja, als türkischer Jugendlicher oder türkischstämmiger Jugendlicher habe ich mich mal gefreut, wenn mal ein türkischer Schauspieler bei Alarm für Cobra 11 oder sowas war, ne? Aber ich konnte mich nicht irgendwie, ich konnte die Fragen des Lebens nicht wirklich von einem bekommen. Mein Vater war ja auch nicht da. Von daher habe ich mich irgendwie der afroamerikanischen Hip-Hop-Kultur bedient, weil ich mich da am meisten mit identifizieren konnte. Irgendwie bin ich darauf gekommen, ich habe das bei den Älteren gesehen. Ich habe viel Basketball gespielt und auf dem Basketballplatz habe ich dann gesehen und gehört, wie so mancher cooler Song angestimmt wurde oder manche Story erzählt wurde. Und ich dachte, hey, das hat mit mir irgendwie was zu tun. Warum? Ich konnte es selber nicht so richtig beschreiben, aber dieses Rebellische und dieses von unten nach oben kommen und diese Art von Protestmusik, das war für mich als junger Mensch, der irgendwie sein Ich in diesem Leben und seine Rolle in dieser Gesellschaft gesucht hat, irgendwie Identifikationsfläche, ja. Gott sei Dank, muss ich heute sagen, weil ich hatte in frühen Jahren schon eine Bestätigung erhalten. Vor allen Dingen gab es das ja noch nicht so weit verbreitet. Vor allem migrantische Jugendliche, die haben noch nicht so sehr auf Deutsch gerappt damals. Ja. Es war so ein bisschen, ja, war so ein bisschen weit hergeholt. Ich war mit meinem Kollegen, der war auch ein Türke, Yunus, der hat so die Beats aufgelegt, ich habe gerappt und die anderen, beispielsweise die anderen Ausländer, sage ich jetzt mal, die haben sich immer gewundert, was macht ihr denn da? Ne? Also diese Hip-Hop-Szene war noch ein bisschen, weiß ich nicht, war noch ein bisschen privater. Ne? Die war noch nicht so weit verbreitet, noch nicht so Mainstream, wie das heute ist. Und wir haben uns aber da drin wohlgefühlt. Wir konnten uns da ganz anders ausleben. Und ich hatte in frühen Jahren schon gutes Feedback, weil ich das ganz gut konnte. Ich habe mich auch wirklich mit nichts anderem befasst. Die Schule auch ein bisschen schleifen lassen, muss ich zu meiner Schande gestehen heute. Ich konnte nicht fassen. Ich musste das rausfinden, wie die das machen. Ich habe mir das immer und immer wieder angehört und habe versucht, diese Satzstellung zu verinnerlichen. Die englische Sprache gleicht ja so ein bisschen vom Aufbau her der deutschen. Und dann habe ich das versucht, auf Deutsch zu schreiben. Ja. Und ich war in ziemlich jungen Jahren relativ gut, hatte dadurch immer gutes Feedback. Also hatte ich einen Traum und etwas, woran ich mich klammern konnte. Das hat, ja, Gott sei Dank im Nachhinein, hat mir den rechten Weg geebnet, dass ich auf dem rechten Weg geblieben bin.
Nun war der Echo Fresh von in jungen Jahren als Rapper sicherlich ein anderer als der, der er heute ist, also den König von Deutschland. Mhm. Würdest du den heute genauso bringen oder sagst du, nee, da ist mir so ein Song wie Aber oder der Quotentürke viel wichtiger?
Ja, heute ist es mir natürlich wichtiger, auch Inhalte zu vermitteln. Als 17-, 18-Jähriger habe ich halt das gerappt, was mich als 17-, 18-Jähriger beschäftigt hat. Ne? Und das war eher so, sag ich mal, oberflächliche Themen. König von Deutschland finde ich eigentlich ganz gut unter dem Aspekt, dass es so eine Art Society-Parodie ist. Ne? Hab da irgendwie so die damaligen Stars durch den Kakao gezogen und mich selber dann so in den Vordergrund gespielt. Eigentlich ganz, ganz coole Idee, ne? für so einen jungen Kerl. Es hat auch geklappt sofort. Ne? Ich dachte mir wirklich, wenn ich das mache und wenn ich die Stars, sag ich mal, wie soll man das sagen, durch den Kakao ziehe, verarsche oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dann werde ich selber so berühmt. Und es hat wirklich geklappt. Ne? Es war wie von einem Tag auf den anderen. Damals gab es auch kein YouTube. Das heißt, wenn du einmal diesen Break hattest bei Viva und MTV und so weiter, dann warst du so, was die Bekanntheit betraf, durch. Ne? Und irgendwie hat es da beim ersten Versuch schon auf so einer nationalen Ebene geklappt, dass es eigentlich kein Zurück mehr gab. Aber um die Frage zu beantworten, natürlich, jetzt heute ist es so, ich möchte eher für was stehen und ich möchte auch was hinterlassen, wo die Leute sich im besten Fall was draus ziehen können. Und von daher ist dieser sozialkritische Aspekt, der schon beim ersten Album mit ein bisschen drin war, weil ich allein durch meine Erziehung und durch meine Sozialisierung, ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und heute ist das eigentlich so ein großer Teil meines Rapper-Daseins.
Nun hast du eben ihn schon mal erwähnt, deinen Vater Nedim Hasan, der auch als Flüchtling nach Deutschland kam. Übrigens auch einer ja der Mitbegründer von Ashuwa. Also zumindest eine sehr wesentliche Rolle hierfür spielte, was eigentlich auch vielen nicht bekannt ist. Jeder denkt immer an Wolfgang Niedecken und natürlich der ganz wesentlich da ist, das ist gar keine Frage. Aber Nedim Hasan fällt der Name eigentlich da sehr selten. Und wir haben dich ja in diesem Jahr ausgezeichnet, nämlich am 21. August mit dem Ohrenorden der Bürgergesellschaft für eben dein Engagement zum Thema Integration. Übrigens einen Abend, der selber mir, den ich ihn moderiert habe, extrem viel Spaß gemacht hat. Wir hatten ein tolles Publikum, wir hatten Nelson Müller da, wir hatten Gerald Asamoah da, es war Maximilian Lorenz, Wolfgang Bosbach, Michel Müntefering, also ein komplett buntes Publikum aus allen.
Serap Güler
natürlich aus allen Richtungen, ja. Die mir ja auch zeigten, wie viel Unterstützung du auch aus den verschiedensten Richtungen für dein soziales Engagement, nämlich für das Thema Integration bekommst. Wie hast du denn den Abend empfunden? Im Übrigen, ich habe vor kurzem von unserem Techniker das Video bekommen und habe nochmal den ganzen Abend mehr angesehen. Ich persönlich muss sagen, ich fand richtig klasse. Und es war für uns, jetzt habe ich erstmal dir gerade die Antwort erstmal ein bisschen zurückgestellt, aber ich will es trotzdem noch sagen, es war auch für uns als Bürgergesellschaft, die ja vom Namen her eher so spießig und alt klingt, einen Rapper auszuzeichnen. Mhm. Rapper sind ja herkömmlich in unserer Vorstellung oder für die meisten ja Leute, die eigentlich eher mit dem Bein im Gefängnis stehen und nur die Worte Motherfucker und sonst irgendwas fällt. Aber dass ein Echo Fresh da ein ganz anderer Typ ist. Und es war also schon da ein Wagnis. Aber ich habe noch nie erlebt, dass hinterher der ganze Saal stand und bei der Musik mit tanzte. Es war ein super, super Abend für uns. Wie war es für dich? Du warst extrem nervös an dem Abend.
Ja, das war ich. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Du hast so viele Aspekte des Abends irgendwie mir jetzt in Erinnerung gerufen. Zunächst möchte ich sagen, hast du auch Motoris und Casala gesagt?
Komme ich gleich noch zu.
Okay. Ja, die wollen wir ja nicht vergessen. Ne? Da waren wirklich, wirklich super Kolleginnen und Kollegen. Ich danke nochmal vielmals, dass sie überhaupt in Erwägung gezogen haben, da vorbeizukommen. Ist in der heutigen Zeit gar nicht selbstverständlich, wo es wirklich schwere Zeiten sind, wo jeder gucken muss, dass er seine eigenen Termine in die Timeline bekommt. Von daher, ich kann nochmal jedem danken, auch wenn der nicht bekannt ist oder was, dass er überhaupt da den Weg gefunden hat an dem Abend. Und ich danke besonders der Bürgergesellschaft Köln natürlich nochmal für diese außerordentliche Auszeichnung. Ich bin, ich weiß ja, du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen, ich kann gar nicht mit sowas umgehen. Ich bin absolut, wie soll ich sagen, humbled, wie sagt man das auf Deutsch? Ich bin absolut geehrt und
ja, du hast dich drüber gefreut.
Ich habe mich drüber gefreut, ja. Sagen wir es so. So, jetzt komme ich mal da weiter. Du sagst, ich war absolut nervös. Es war eine neue Situation für mich, auch damit umzugehen und das einfach zu akzeptieren, dass ich da an dem Abend da so geehrt werde. Das war eben, sowas habe ich noch nie erlebt. Von daher danke nochmal. Je länger der Abend wurde, desto schwieriger wurde das auch. Es wurde nicht leichter. Das habe ich auch noch, wenn ich jetzt an mein Gefühl denke. Spätestens seinen Höhepunkt hat das gefunden, als der Christoph Maria Herbst dann so eine tolle Rede gehalten hat.
War ein Wahnsinn. So
Das war ja wie ein Stand-up, richtig. Mhm. Ne? Also da dachte ich mir, hör mal zu, wie lange hat der Mann sich darauf vorbereitet?
Ja,
ne?
Ja.
Und das wurde dann nicht leichter, nachdem quasi aufzutreten, sage ich euch auch hiermit. Ja. Aber es ist ja was Schönes. Deswegen konnte ich das dann doch wegstecken und habe mich zusammengerissen und bin dann hoch und habe dann meine Rede, das hatte ich ja auch im Vorfeld gesagt, meinem Opa gewidmet. Warum? Weil ich danke natürlich für diese Auszeichnung. Ich bin theoretisch noch sehr jung für so eine Art von Auszeichnung und ich danke auch, dass das zu dem Thema ist Integration und von daher dachte ich nutze die Gelegenheit, um da auf meinen Opa weiterzuleiten. Warum? Weil wir reden immer von der ersten Generation Gastarbeiter, das ist so ein bisschen die vergessene Generation, weil die nicht so gut Deutsch konnten, größtenteils und man ist auch irgendwie in der dritten Generation, es an der dritten Generation liegt, diese Geschichten nicht vergessen zu lassen. Weil viele von denen ja auch schon mittlerweile gestorben sind, wie mein Opa beispielsweise. Und es war eine schöne Gelegenheit, zumal auch meine Familie da war, daran nochmal zu erinnern. Von daher danke ich dir auch nochmal speziell dafür, dass ich die Geschichte erzählen durfte.
Also natürlich, ich hätte also auf gar keinen Fall Motoris vergessen und natürlich auch Casala, die sich wirklich die Zeit genommen haben, aufzutreten und zu kommen, den ganzen Abend dabei zu sein. Ich habe es dir auch gesagt, Brings wäre auch dabei gewesen. Die hatten aber leider ein Engagement an dem Abend und das war einfach vorher zugesagt. Und da kann man natürlich auch verstehen, dass das nicht ging. Aber wir dürfen auch Cem Özdemir nicht vergessen, der diese großartige Videobotschaft noch geschickt hat. Und ja, tatsächlich, die Laudatio von Christoph Maria Herbst war wieder eine typische Ansprache von Christoph Maria Herbst, voller Ironie, auch in manchen Anekdoten, aber es war bis ins kleinste Detail durchdacht und auf den Punkt gebracht. Also ich war auch vollkommen begeistert, wie er das gemacht hat. Ja, das war ein toller Abend und du hast dich ja auch und engagierst dich für das Projekt 180 Grad Wende in Köln. Da kommt ja auch unsere Spende aus dem Rheinerlös, die wir sicher auch bis Ende des Jahres jetzt vollständig machen können, weil wir dann abgerechnet haben. Und als ich das erste Mal auch bei 180 Grad Wende war und man mir so ein bisschen über den Inhalt dieser Tätigkeiten, die da sich vollziehen, berichtet hat, habe ich schon geschluckt. Mhm. Die haben also schon auch richtig starken Topak zu verarbeiten, bis hin zu wirklich radikalisierten Jugendlichen, die wieder auf den Pfad der Tugend führen. Und das ist ja auch ein Projekt, was du ganz wesentlich mit unterstützt. Wie bist du denn darauf gekommen oder dazu gekommen?
Ich habe mich mit ein paar Leuten abgesprochen, unter anderem auch mit der
Sarah Güller,
Ex-Staatssekretärin, mittlerweile Mitglied des Deutschen Bundestages, und ich bin nach wie vor mit ihr in Kontakt. Warum? Ich arbeite mit Leuten eigentlich aus verschiedensten Parteien zusammen, wenn ich der Meinung bin, die setzen sich für mein Thema ein. Und die Serap hat sich besonders für mein Thema eingesetzt. Warum? Weil sie selber aus Mülheim und Kalk sozusagen gearbeitet hat und dort auch ihr Büro hatte. Also sie ist total im Thema gewesen. Und von daher war das eine gute Person, um mich mit ihr abzusprechen. Ich habe genau einen Verein gesucht wie die 180-Grad-Wende, weil ich ja selber aus Köln-Kalk bin und da auch die Problematiken kenne. Kalk und Mülheim waren sozusagen, weiß nicht, wie meine Hood, sagt man auf Rappersprache, so wie meine Gegend. Ja? Und ich glaube, dass die Art von Arbeit, die 180-Grad-Wende dort vollbringen, eine ganz besonders wichtige ist, weil eben das, wovon ich gerade geredet habe, ich hatte es ja gut. Ich hatte ja meinen Hip-Hop und meine Bestätigung in frühen Jahren. Ich bin eben nicht auf die schiefe Bahn gelangt, weil ich etwas hatte, an das ich mich klammern konnte. Der ein oder andere wird es auch haben durch Fußball oder was, aber ist ja nicht der Regelfall. So, das heißt, wir haben ganz viele, die man auch als Potenzial sehen kann, wo man sagen kann, ey, da kann man richtig viel Energie ganz viele Menschen, die einen guten Lebensweg vollbringen können, sehen und identifizieren. Man muss aber aufpassen, dass sie nicht in jungen Jahren eben auf die schiefe Bahn geraten oder eben auf falsche Ideen kommen. Insofern, dass man denkt, hey, ich bin hier sowieso abgehängt. Ich bin hier im Problemviertel und es ist auch schwer für viele Eltern, da die Familie zusammenzuhalten, weil die selber den ganzen Tag sozusagen arbeiten müssen. Und da den Verführungen standzuhalten, die es da im Viertel gibt, das weiß ich selber hundertprozentig. Deswegen ist das, sage ich ja, das ist genau mein Thema. Und um da jetzt den konstruktiven Lösungsweg nochmal herauszustechen, ist 180-Grad-Wende so ein Verein, der sich genau da einsetzt, wo es in Anführungsstrichen wehtut, und zwar bei der Radikalisierung von jungen Menschen. So, was macht einer, der sich abgehängt fühlt? Kann sein, der radikalisiert sich beispielsweise nach rechts oder in so ein fundamentalistisches Weltbild oder sowas, ja. Weil er vielleicht denkt, ich kann es hier auf normalem Wege ja gar nicht schaffen, meine Anerkennung zu bekommen. Und da tritt ein Verein wie 180-Grad-Wende ein, versucht zu helfen, versucht im Alltag zu helfen, bei ganz normalen Problemen wie Papierkram und so weiter, helfen die den Familien, versucht junge Leute eben nicht entgleisen zu lassen. Und das kann ich natürlich auch versuchen mit meiner Kraft, mit meiner Reichweite und mit meinen Inhalten in Songs. Aber ich kann nicht mehr jeden Tag da stehen. Und das macht zum Beispiel 180-Grad-Wende. Und deswegen dachte ich, die Unterstützung ist genau richtig bei diesem Verein. Und daher habe ich den ausgewählt.
Ja, also wir hatten ja auch den Herrn Berisun da, den Geschäftsführer von 180-Grad. Und ich glaube, er hat auch unsere Gäste mit dem, was er dort vorgetragen hat, sehr beeindruckt. Nicht umsonst, auch wenn es 180-Grad-Wende erst 10 Jahre gibt, haben diese ja auch schon aufgrund ihrer erfolgreichen Arbeit tolle Auszeichnungen bekommen. Also soviel ich weiß, gab es ja da schon verschiedenste Ehrenamtspreise. Und ich glaube, da hast du eine wirklich hervorragende Wahl gemacht,
ja.
mit 180-Grad-Wende.
Keiner sucht sich aus, in einen Brennpunkt zu wohnen. Keiner möchte das gerne. Keiner möchte das gerne. Und es ist schwieriger, als wenn du nicht dort aufgewachsen bist. Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun, aber es ist, was es ist. Und ich versuche immer einen positiven Ansatz zu finden und Leute zu motivieren und meinen Lebensweg vielleicht als Beispiel zu geben und sagen, ey, ich bin auch aus Kalk, es ist möglich. Okay, du bist kein Sänger und es kann nicht jeder Sänger werden oder was auch immer, aber es ist trotzdem möglich. Es ist schwieriger. Ist es schwieriger? Ja. Ist es unmöglich? Nein. Das ist, was ich versuche zu vermitteln. Ist es wahrscheinlich trotzdem eine viel bessere Chance, als die man in seinem Herkunftsland gehabt hätte? Ja. Deswegen muss man die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das sage ich immer wieder. Man ist es dem Großvater schuldig. Und das habe ich auch in der Rede gesagt, der ja quasi auf so viel verzichtet hat, ja, auf so viele Teile des Lebens verzichtet hat, um eben diesen Weg zu ebnen. Von daher muss man das als eine Herausforderung sehen. Ich weiß, manchmal ist es schwer. Wir haben auch viele Talkshows über dieses Thema und so weiter, über Alltagsrassismus und so weiter. Ja, das gibt es. Man muss es aber als eine Herausforderung sehen, die Herausforderung annehmen und nach vorne gehen. Das ist mein Credo, weil das ist das, was ich kenne und was ich gemacht habe und was ich als meine Aufgabe sehe, das jetzt anderen zu sagen.
Nun bist du ja auch, Entschuldigung, Ehemann und Papa. Dein Sohn ist dieses Jahr gerade in die Schule gekommen. Wird er denn auch in einem seiner irgendwann zukünftigen Geschichtsbücher den Songtext Gastarbeiter sehen? Denn das muss man ja auch mal sagen, der Ernst-Klett-Verlag hat diesen Songtext doch als so würdig empfunden, dass er auch in ein Geschichtsbuch einen Eingang gefunden hat. Das gibt's ja auch nicht alle Tage.
Ne? Ja, total. Ich war auch selber total überrascht. Mir hat eine Schülerin aus Baden-Württemberg, dort ist dieses Buch in den Schulen, irgendwie wird das angewandt, auf Instagram geschrieben und mir so einen Screenshot geschickt. Ich dachte erstmal, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Dann habe ich ein bisschen recherchiert und es war tatsächlich wahr. Und ich habe das so als eine positive Auszeichnung empfunden, dass ich das direkt geteilt habe. Und der Post ist, wie man so schön sagt, viral gegangen. Anscheinend fanden das alle mal an der Zeit, jetzt mal ganz, das müsste gar nicht mein Text gewesen sein, dass man vielleicht auch mal anerkennt, dass vielleicht die Rapper unsere neuen Poeten sind oder unsere neuen Geschichtenerzähler sind. Das kann auch mal ein Kabarettist sein oder was auch immer, aber ein Rapper kann das mittlerweile auch sein.
Ja, das ist, also ich fand das doch sehr bemerkenswert. Ich fand aber auch genauso bemerkenswert, dass dein Titel Aber aus dem Jahr 2018 unter anderem Teil einer wissenschaftlichen Abhandlung von Professor Dr. Hans-Peter Schmidtke von der Universität Oldenburg zu dem Thema Migration in der Popmusik geworden ist. War dir das so bekannt?
Dieser Fakt direkt nicht, aber mir war bekannt, dass Aber oftmals im Unterricht besprochen wird, weil ich da auch oftmals so Screenshots bekomme über Instagram. Und er wurde auch mal hier und da bei Ausstellungen, die das Thema Migration betreffen, auf Leinwänden gezeigt und so weiter. Das ist ein Song, der hat auch so ein bisschen den Nerv getroffen. Ich glaube, ich habe ihn rausgebracht 2017, 18. Und da war die Gesellschaft so geladen und so gespalten. Und der Song hat das irgendwie beschrieben.
Der Song ist auch starker Tobak.
Ja.
Er ist nicht leichte Hausmannskost.
Nein.
Ne? Also wenn man da sich wirklich mal davor setzt, wir haben ja auch das Video gezeigt, und hört genau zu, dann kommst du ja auch wirklich auf den Punkt.
Ja,
ne? Das ist nicht nur ein, auch die Anfangsmusik ist ja schon sehr schrill, sehr, man denkt erstmal, oh, was kommt denn da? Gehe ich raus, das ist mir zu laut. Nee, das ist inhaltlich so wichtig.
Ist keine Popnummer, ne?
Das ist keine Popnummer, nee. Ganz genau, ne?
Produziert hat sie ja der Sammy Deluxe, der auch ja oft mit, sag ich mal, mit sozialkritischen Texten, weiß nicht, sich hervortut. Das war so. Ich habe ja eigentlich immer wieder die deutsch-türkische Freundschaft besungen. Das ist irgendwie eins meiner größten Steckenpferde. Ne? In dem Jahr war das besonders schwer, aus verschiedensten Gründen. Es gab einen Rechtsruck in allen Bereichen, auch irgendwie bei Migranten, auch bei den Bio-Deutschen. Ja? Und irgendwie waren die Gemüter so erhitzt, hatte ich das Gefühl. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, wie soll ich dieses Jahr diese Freundschaft besingen? Es ist irgendwie komisch, komisches Gefühl. Es passt irgendwie nicht, das jetzt so zu machen. Also habe ich nach einer Lösung gesucht. Ich habe in einem amerikanischen Video gesehen, da hat einer ein ähnliches Problem gehabt und hat so eine Beziehung zwischen einem Trump-Supporter und einem Afroamerikaner beschrieben. Dann dachte ich, ein ganz junger Künstler. Und dann dachte ich, hier, der hat das gut erzählt. So ähnlich will ich das haben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie die Sicht eines, ich werde es mal positiv ausdrücken, so eines enttäuschten deutschen Bürgers und eines enttäuschten Bürgers mit türkischem Hintergrund. Und die habe ich aufeinander prallen lassen. Und am Schluss komme ich selber dazu und versuche zu schlichten. Also eigentlich so, wie das im Leben auch ist. Ne? Bin ich irgendwie so die oftmals so der Zwischenmann, der versucht irgendwie die Leute aneinander ranzuführen.
Kann es sein, dass das heute dringender denn je nötig ist als sogar 2018? Also wenn ich das Verhältnis Wie du eben sagtest, deutsch-türkische Freundschaft, es ist ja eigentlich immer die Freundschaft zwischen den Menschen selber. Es ist immer eine persönliche Sache und nicht nur irgendwelche Staatsbeziehungen.
Ja.
Denn man kann ja zu Erdogan und seiner Politik stehen, wie man will, aber es ist nicht unbedingt ein Zeichen momentan einer deutsch-türkischen Freundschaft.
Ja.
Und auch die Diskussion, die wir momentan gerade hier in Köln haben, muss denn der Muezzin jetzt in Ehrenfeld von der Moschee aus rufen? Da sind die Stimmen ja auch sehr, sehr unterschiedlich, wenn andererseits unsere kirchlichen Gebräuche in der Türkei auch nicht unbedingt so willkommen sind. Also ist es vielleicht heute viel dringender notwendig, aber zu singen oder zu diesen Themen überhaupt noch mal Stellung zu nehmen.
Das würde ja heißen, der Song hat nichts gebracht, also das wäre auch nicht gut. Ne?
Weiß ich nicht,
aber theoretisch
vielleicht muss der Song auch noch mal intensiviert werden.
Ja,
vielleicht andere Probleme heute, die schon in aber sind, aber man hat ja das Gefühl, die Welt wird ja nur noch verrückt.
Ja,
es gibt ja nur noch Probleme, nur noch... irgendwo in Italien werden die Rechten gewählt,
ja.
Putin dreht komplett durch, Belarus weiß man auch nicht, wie die sich verhalten,
ja.
Deutschland ist aufgrund seiner Gaspolitik und Wirtschaftspolitik momentan so ein bisschen isoliert im innereuropäischen Raum, bei den Amerikanern weiß man nicht, wie geht in 2 Jahren die Wahl los, die sind auch heillos dividiert und zerstritten, die Welt, die scheint irgendwo zu explodieren, die Menschen machen die Welt irgendwo vollkommen schnell ja um den Kopf.
Ja, sowas gab es eigentlich noch nicht. Du hast ja Lebenserfahrung, so wie das jetzt ist, war das noch
nicht.
Nein,
wir hatten das Glück, Jahrzehnte in Frieden und Wohlstand. Aber vielleicht war das auch das Problem.
Mhm.
Immer schneller, immer mehr, immer höher, immer weiter. Und auf einmal haben wir Burnouts immer mehr, weil wir ja auch immer alle online sein müssen.
Mhm.
Früher wurde ein Brief geschrieben, der kam dann vielleicht morgen oder übermorgen an und dann wurde er irgendwann ein paar Tage später beantwortet. Und wenn du heute eine Mail schickst oder eine WhatsApp, dann ist der andere schon, ist man schon beleidigt, wenn man nicht innerhalb von 5 Minuten dazu eine Antwort hat. Wir werden ja, ich meine immer, unser Körper und unser Geist ist für diese Schnelligkeit oftmals auch gar nicht gebaut.
Ja.
Wir brauchen viel mehr wieder die Basics.
Das stimmt.
Ja? Aber auf der anderen Seite ist auch ein Eko Frech ein Mensch des öffentlichen Lebens. Mit über 900.000 Followern bei Facebook und Instagram und ich kann eigentlich jeden Tag da reinsehen. Immer ist irgendwas, was geliefert wird, was aber auch erwartet wird möglicherweise, dass geliefert wird. Wenn der Eko Frech mal eine Woche nichts bei Facebook geschickt hat, ja, dann gibt's den vielleicht gar nicht mehr. Ist das so die Denke? Also, und wie geht man damit um? Auch deine Frau ist eine Frau des öffentlichen Lebens.
Ja, ja.
Ich stelle mir das unheimlich anspruchsvoll und manchmal auch echt nervig vor, wenn man immer liefern muss.
Das stimmt. Und wenn ich mal mit der Sarah diskutiere oder mal streite oder wie soll man das nennen, dann ist das auch meistens wegen unserem Zeitmanagement.
Ja, klar.
Das ist so das Einzige, was uns...
Euer Sohn geht jetzt zur Schule.
Richtig.
Ja?
Richtig. Und das ist das Einzige, wo wir uns mal in der Wolle haben. Das ist halt die Frage, ab wo ist der Punkt, wo man sagt, hier, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, wir haben uns mal so eine kleine, sowas im Kopf gesetzt und bis dahin werde ich jetzt mal weiter rödeln und sie auch. Und dann gucken wir mal, ne, ob wir irgendwann mal sagen, hier, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen langsamer.
Denn sie ist ja nicht nur, ich sag mal, beruflich tätig, sie engagiert sich ja auch gegen häusliche Gewalt.
Ja,
das heißt, sie müsste eigentlich auch einen ziemlich vollen Terminkalender haben.
Ja.
Aber so wie ich Sarah kennengelernt habe, kann ich mir auch gut vorstellen, schmeißt die auch Haushalt und kümmert sich um euren Sohnemann.
Das macht die auch, ja.
Ja?
Wir haben natürlich Hilfe von der Oma.
Ja, klar.
Ne? Und deswegen, also wir versuchen uns das zu erleichtern. Wir sind halt gerade an so einer Schwelle, wo ich sage, es ist zu viel, um wenig zu sein, zu wenig, um viel zu sein. Wir müssen irgendwie gucken, wo wir da die Grenzen setzen. Die Grenze ist noch nicht gesetzt bei uns, wo wir sagen, hier ist Schluss, weil es kommen halt wieder irgendwie irgendwelche, auch, ich will ja auch nicht lügen, lukrative Angebote rein, wo man sagt, ja, hier, da muss ich halt nochmal 2 Wochen weg.
Ja gut, aber, das waren auch zwei Jahre Corona, die man nacharbeiten muss letztendlich.
Ganz genau. Das ist also, und ich bin froh darüber, habe ja eben schon mal gemacht, aber nochmal toi toi toi, dass es überhaupt so ist und dass die Auftragslage so ist. Und jetzt muss ich die auch, verdammt nochmal, darf ich verdammt nochmal sagen, ja, im Podcast, verdammt nochmal nutzen, so, ne? Weil wer weiß, wie lange das so ist. Ne?
Ja, klar.
Und ja.
Denn du hast Künstlerkollegen, die auch ihren Schwerpunkt gerade hier in Köln auf den Karneval haben. Die sind ja durch eine noch viel, viel schlimmere Zeit möglicherweise gegangen. Und wir alle wissen gar nicht, was bringen die nächsten Monate.
Ja, ja.
Momentan steht zwar alles auf grün, obwohl die Zahlen so hoch wären. Also hätten wir vor 2 Jahren diese Inzidenzen gehabt, dann wäre schon längst wieder hier Lockdown und wir würden keinen Fuß mehr vor die Tür setzen. Aber da hat sich ja Gott sei Dank auch die Einstellung und die Denkweise etwas geändert. Wir sind natürlich auch jetzt alle durchgeimpft und trotzdem kriegen wir es ja.
Ich bin auch durchgeimpft. Ich hatte auch, trotzdem hatte ich es schon 2-mal.
Und ich würde mal sagen, Kollege, ich auch.
Ich würde mal sagen, ich bin einer, der da wirklich drauf aufpasst. Aber
ja, man kann es letztendlich nicht vermeiden. Mhm. Aber wie gesagt, der Herbst und der kommende Winter wird es zeigen, denn der kommende Winter und das Frühjahr werden für dich ja insbesondere am kommenden Rosenmontag ein ganz entscheidender Tag sein. Mhm. Ich darf das hier mal verraten. Denn die Bürgergesellschaft Köln wird nächstes Jahr 160 Jahre. Und aus diesem Anlass hat der Leiter des Rosenmontagszuges uns das Geschenk gemacht, dass wir im kommenden Rosenmontag wieder mitgehen als Gruppe. Und da ist es uns eine große Freude, Ecke Frech mit seiner Frau Sarah in unseren Reihen zu wissen. Und lieber Echo, ich hoffe, dass es nicht bis Rosenmontag dauert, bis wir uns wiedersehen. Ich gehe nicht davon aus, wir haben übrigens noch ein Abendessen offen. Mhm. Aber spätestens am Rosenmontag werden wir gemeinsam durch Köln ziehen und Alaaf rufen und die Kamelle schmeißen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir für alle deine Gebiete, die du abarbeitest und bearbeitest, viel Erfolg und bleib so, wie du bist.
Dankeschön, danke Herr Melles, schönen Gruß an die Familie, danke für die tolle Moderation, auch am Tag hier des Ohrenordens und dass ich den überhaupt haben durfte und ich freue mich mit euch Kamelle zu rufen. Ja.